Ja, und da freue ich mich dann drauf tatsächlich. Wenn wir dann vor Ort wieder sind, face to face, dann nehmen wir auch eine Folge auf, würde ich vorschlagen.
Ja, absolut. Da können wir eigentlich das Wochenende nach dem Abu Dhabi Grand Prix. Also da können wir eigentlich unser Fazit dann auch ziehen für diese
Saison. So eine Recap.
Saison.
Recap-Folge.
Eine Recap, ja, ja. Ist nicht die Weihnachtsfolge, aber die Recap-Folge.
Stimmt, Weihnachtsfolge.
Bin ja auch schon gespannt. Ich nehme es auch nochmal vorweg. 28-22 steht zum Fragespiel. Geil wäre natürlich, wenn ich dich vor Ort dann überholen würde noch.
Ja, aber das glaube ich ehrlicherweise nicht. Und das ist auch eine gute Brücke, weil vor Ort überholen wirst du mich auch nicht beim Kartfahren. Wie ist es jetzt mit Kartfahren? Du musst dich eigentlich um die Kartbahn kümmern. Die muss geräumt werden.
Du sagst ja nie, ob du Freitag oder Samstag hier anrückst.
Vielleicht hängt es davon ab. Und damit herzlich willkommen zurück zur 114.
Ausgabe. 123.
123. Ausgabe unseres Formel 1 Boxen Talks Lights Out. Mir virtuell gegenüber ja,
mit den
gerade
hast nicht
sehr
so.
Hochrot wegen Lachen Moritz Steidl.
Ja, servus.
Ja, man muss aber halt auch sagen, es sind halt auch wirklich sehr viele Rennen. Ja. Man merkt es inzwischen, finde ich, schon ein bisschen, dass wir hier sehr, sehr viele Folgen aufnehmen. Du machst ja immer für Apple sozusagen die Folge pro Staffel. Das heißt, da steht ja nicht irgendwie 122, sondern eben dann vierte Staffel, 29. Folge oder so.
Ja.
Genau, also
ja,
29 Folgen.
29, ey, ja, ja.
Grob.
Ja, schon krass. Also, spricht ja auch für uns. Ich glaube, dass wir dieses Jahr haben wir irgendein Rennen verpasst. Weiß ich gar nicht. Also, wie im dritten haben wir mal ein Rennen verpasst. Das ging dann auch mir, oder auch meine Kappe. Aber ich glaube, dieses Jahr noch nicht. Also müsste man ja eigentlich rechnen. Wir hatten im Winter, glaube ich, ein oder zwei.
Ja.
Und ein paar Sonderfolgen. Also ich glaube, jetzt war es das 20. Doch, 22. Rennen. Da sind wir schon gut dabei. Und wir haben ja noch zwei Ausstände in Las Vegas und in Abu Dhabi. Aber lass uns doch einfach vielleicht direkt auf das aktuelle Wochenende nochmal zu sprechen kommen. Und zwar den großen Preis von Sao Paulo, der dritte seiner Art, der 5. im Brasilien allgemein und der 4. in Interlagos, zum dritten Mal der große Preis von Sao Paulo, weil es dafür mehr Geld gibt für die Formel 1, wenn quasi die Stadt nochmal extra was bezahlt für den Namen. Und den hat an diesem Sprintwochenende, ich bin wirklich froh, wir hatten dieses Jahr 6 Sprints und Gott sei Dank ist es vorbei. Den Sprint hat Max Verstappen gewonnen und auch das Hauptrennen, das Main Race, wie auch immer man es nennen will, vor Lando Norris und vor Fernando Alonso. Für Max Verstappen ist es bereits der 17. Erfolg. Maxi, dumme Frage, aber was fällt dir dazu ein?
Gut, bei Max Verstappen muss man natürlich sagen, es gibt keine Superlative, die diese Saison beschreiben. Auch in Brasilien wieder einfach wahnsinnig souverän heruntergefahren. Und wie immer, ich will gar nicht so viele Worte über ihn verlieren, weil es halt relativ selbsterklärend ist. Aber eine Geschichte kann man ja vielleicht doch erzählen, nämlich die Geschichte, die auch so ein bisschen Christian Horner persifliert hat. Denn Max Verstappen hat einen Uraltrekord der Formel 1 gebrochen, von dem so keiner richtig wusste, glaube ich, weil er auch sehr konstruiert ist, aber nichtsdestotrotz ist er existent. Nämlich im 20. Rennen hat er seinen 17. Sieg gefeiert. Das gibt eine Siegquote von 85% plus die Sprintrennen, aber die lasse ich mal für die Statistik raus, weil wir natürlich mit alten Formel 1-Sachen auch vergleichen. Und Alberto Ascari hatte 1952 6 Siege in 8 Rennen und das ist dann eine 75-prozentige Siegquote, die bis dato wohl nicht übertroffen werden konnte. Naja, er hat also einen Mumienrekord quasi gebrochen, von dem man eigentlich nicht ausgehen kann, dass man ihn bricht, weil damals halt, wie gesagt, 8 Rennen nur gefahren wurden. Wenn du 6 gewinnst, ist beeindruckend, aber ist schon was anderes als eben 17 Siege in 20 Rennen.
Voll. Also es ist wirklich, wirklich krass. Da war eigentlich auch nie Gefahr, dass er das nicht packen könnte. Er ist beim Sprint-Shootout, wie das ja so geil heißt, am Samstagmorgen oder Samstagnachmittag unserer Zeit, nur
im Sprint-Shootout
Zweiter,
hinter Lando Norris.
Genau, hinter Lando Norris, der es immer noch nicht geschafft hat, einmal zu gewinnen. Der ist jetzt, glaube ich, zum 7. Mal Zweiter geworden.
vor Fernando Alonso, der Dritter wird.
Fernando Alonso. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zu dem Duell überhaupt, Fernando Alonso. Nein.
Ja, ich wollte noch was anderes davor reinbringen, weil das ist das Thema, wie du sagst. Aber es gibt noch was zu Lando Norris, finde ich, der, brauchen wir auch nicht groß drüber reden, eine super Leistung abgeliefert hat. Tut ihm auch gut in der Konstrukteurswertung. Da robbt er sich dann so ein bisschen weiter nach vorne auf Platz 5 vor Carlos Sainz, vor Charles Leclerc, also beide Ferraris überholt. Was mich ein bisschen gewundert hat, und da gehen wir schon voll rein ins Rennen, war, dass Lando Norris, der war irgendwann zwischenzeitlich nochmal Erster, weil Max Verstappen zur Box gekommen ist und dann war Lando Norris so 8-9 Sekunden, glaube ich, vor Max Verstappen, waren aber noch 13 Runden zu fahren, also es war eindeutig, dass Lando Norris da keine Chance hat oder noch mehr, 20 Runden, ich weiß gar nicht mehr. Was mich gewundert hatte, war, warum McLaren ihn dann nochmal reingeholt hat. Ich glaube, es waren 13 Runden oder sowas. Es war nicht unrealistisch, auf den Reifen zu Ende zu fahren. Und noch ganz kurz zur Erklärung für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Meiner Meinung nach, er hatte nämlich noch, glaube ich, 30 Sekunden insgesamt Vorsprung vor dem Dritten damals, Fernando Alonso, oder zur Zeit Fernando Alonso. Also da hätte jetzt nicht mehr passieren können, außer dass ihn halt Max Verstappen frisst. Und das hat er ja so oder so. Also das habe ich nicht ganz verstanden, warum er da nicht in die Vollen geht.
Stimmt, hatte ich mir zu dem Zeitpunkt auch überlegt, aber wahrscheinlich war es strategisch keine Option. Also das Drop in Sao Paulo war relativ schnell. Also wenn der Reifen vorne war, dann ging da gar nichts. Weil alle Fahrer haben über Balanceprobleme und vor allem auch über überhitzende Reifen geklagt. Mercedes musste sogar wegen einem überhitzenden Auto den Wagen mit der Nummer 63 von George Russell auch abstellen. Und ich denke mal, bei McLaren hat man gesagt, wir brauchen ja auch die Punkte für die Konstrukteurs-WM.
Kein Risiko quasi. Nicht
ein. Ja, das ist jetzt meine Erklärung. Vor allem, weil Piastri ja keine Punkte als Letzter sogar geholt hat, nachdem er ja zum Glück dann nach dem Restart, es gab eine Startkollision zwischen Albon, Magnussen und Nico Hülkenberg. Magnussen und Albon konnten nicht weiterfahren. Piastri war da irgendwie auch noch involviert, der wurde auch getroffen. Der konnte dann, genauso wie Daniel Ricciardo, der war auch betroffen, weiterfahren. Oder Hülki auch. Aber ich glaube, die wollten auf Nummer sicher gehen. Aber ja, es wäre vielleicht eine strategische Option gewesen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie gesagt haben, nee, wir gehen auf Nummer sicher.
Was aber eigentlich auch schon wieder auf Max Verstappen bezogen, fast schon Armutszeugnis für die Formel 1 ist, wenn Racer sich gar nicht erst die Blöße geben, auch einen aussichtslosen Kampf zu kämpfen, sondern sagen, Max Verstappen fährt so in einer anderen Liga, da probieren wir gar nicht erst dagegen zu halten. Wir gehen lieber auf Nummer sicher. Finde ich schon auch ein bisschen schade, aber wir hatten dafür ein richtig schönes Racing und wir hatten einen, der mit einem unterlegenen Auto dagegen gehalten hat und ich bin einfach ein Underdog-Fan, deswegen war ich in der Situation, sage ich auch ganz offen, unabhängig von den Personas, eindeutig für Fernando Alonso und hab ich mich gefreut, als der ihn nochmal überholt hat, den Checo. Muss ich leider so sagen, ich hätte es auch andersrum gefeiert, wenn Checo im unterlegenen Auto sitzt, aber in dem Moment dachte ich mir, das war jetzt richtig geil. Moritz, vielleicht kannst du mal aufrollen, worüber ich gerade spreche.
Ja, es ging um Platz 3, Perez gegen Alonso. Perez ist rundenlang hinter Alonso hergefahren. Irgendwann hat er ihn dann überholt in der vorletzten Runde.
Sehr spät.
Und in der letzten Runde hat Fernando Alonso ihn wieder zurück überholt. Und dann gab es noch einen Zielfinish. Ja. Genau, 53.000stel war Alonso dann vorne. Man kann auch die Theorie sagen, das hat der Alonso bewusst gemacht, weil der wusste, okay, wenn ich ihn jetzt noch aufhalte, der wird mich in der letzten Runde kriegen. Wenn Alonso aber sagt, okay, in der vorletzten Runde überhol mich, weil dann habe ich DRS und dann kriege ich dich wieder, ist es vielleicht clever. Und so könnte Alonso gedacht haben. Er ist ein wirklich im positiven Sinne ein richtiger Rennfuchs und ich glaube, Fernando Alonso macht nichts und niemand irgendwas vor, wenn es ums Rennfahren geht. Also da ist der anderen um Welten überlegen. Ich glaube, selbst Max Verstappen.
Ja, genau. Also ich wollte gerade sagen, und das soll jetzt nicht zu plakativ werden, aber das bietet sich hier halt einfach schon an. Hier hat man wirklich den Unterschied zwischen einem absoluten Ausnahmefahrer gesehen und einem sehr, sehr guten Formel-1-Fahrer oder einem sehr guten Formel-1-Fahrer. Max Verstappen, keine Ahnung, das würde sich anbieten, ihn auch in diese Ausnahmekategorie zu übernehmen. Aber trotzdem, man hat es jetzt da wirklich gesehen, der hat aber sowas von Racing im Blut und erfunden wahrscheinlich. Deswegen hat es mich sehr gefreut, dass es geschafft hat. Eben auch, weil er sich da 15 Runden oder sowas gegen gewehrt hat. Checo hat es natürlich gut getan. So ein Podium wäre wichtig für ihn gewesen. Insofern war es jetzt nicht so schlimm an diesem Wochenende, weil Lewis Hamilton ist ja Achter geworden, also sein Konkurrent um Platz 2. Das wird ihm nicht wehtun. Er hat da 8 Punkte wieder gut gemacht in der Fahrerwertung, die ja wichtig ist für Sergio Perez. Er sollte schon Zweiter werden. Aber der hat sich sowieso...
Er sollte. Ja, also Helmut Marko hat an unserem Mikro, weil ich habe es vorher auch nochmal gesagt, dass es keine Klausel gibt, wo drin steht, nur wenn du Zweiter wirst, darfst du bei uns fahren. Ja. Angeblich ist da alles dicht, also im Vertrag.
Ja.
Für nächstes Jahr, dass er so oder so fährt. Aber klar, es ist das Einzige, was Red Bull in der Geschichte noch fehlt, ein One-Two-Finish in der Fahrerweltmeisterschaft. Und
aber
er ist morgen nicht dieses Jahr, weil das Auto ist dieser so souverän wie fast wie bei Sebastian Vettel in besten Zeiten.
Aber ehrlicherweise, ja, also mindestens. Aber ehrlicherweise ja, wird das jetzt auch nicht mehr angetastet, glaube ich. Jetzt sind es noch 32 Punkte in zwei Rennen. Da müsste er jetzt irgendwie.
Ach so, 32, ja.
Also zwischen Hamilton und Perez. Da müsste jetzt schon einiges passieren, dass Hamilton Sergio Perez noch überholt.
Stimmt.
Vor allem, weil der erste Platz hat immer gesetzt.
Maximal zu vergeben.
Ja, genau.
Ja, und der Mercedes ist mittlerweile so weit weg vom Sieg wie, weiß nicht.
Exakt.
Du von mir.
Also. Aber
nein, bei Mercedes, ja, bitte?
Man muss auch noch fairerweise dazu sagen, für Sergio Perez, es hat sich jetzt auch wieder ein bisschen stabilisiert, die letzten paar Rennen. Also er ist jetzt nicht mehr ganz so ausfallend im Vergleich zu Max Verstappen mit 10. Platz in Katar und Retirement in Japan. Ja. Klar, in Mexiko hat er Pech gehabt, auch ein bisschen zu viel gewollt wahrscheinlich. Haben wir ja letzte Woche auch ausführlich diskutiert. Aber zumindest die Grundleistung passt wieder ein bisschen mehr, finde ich, bei Sergio Perez.
Im Qualifying ist er 9. geworden nur, weil sich Piastri vor ihm auf die schnelle Runde gedreht hat. Das ist mega Unwetter, krasse Bilder, by the way. Also, ich glaube, sowas auch noch nie gesehen. Ja. Aber gut, Max Verstappen ist halt dann pünktlich auf der Strecke und holt die Pole Position. Es summiert sich halt. Klar, er konnte dafür nichts, wenn Piastri sich vor ihm dreht, er vom Gas muss, weil gelbe Flagge ist. Aber es ist halt immer irgendwas, es summiert sich. Aber ich glaube, es war eines der und das stärkste Wochenende von Perez seit Monza, wo er auch das letzte Mal auf dem Podium stand. Schauen wir mal, ob er nochmal aufs Podium es schafft in Vegas oder in Abu Dhabi.
Ich glaube, zum Sprint muss man jetzt auch nicht so viel mehr sagen, weil es letztendlich ja fast das gleiche Ergebnis war. Max Verstappen vor Lando Norris, Sergio Perez war da auf der 3, da war Fernando Alonso noch auf der 11 zu finden. Deswegen glaube ich, die vorderen Plätze haben wir alle abgehakt. Ferrari ein
vielleicht
relativ.
Kurz noch zum Sprint-Shootout, kann man die Szene überhaupt besprechen?
Stimmt.
Fernando Alonso und Esteban Ocon. Ocon verliert.
Stimmt, da müssen wir schon
mehr. Sam S, Kurve 1 und 2, in Kurve 3 das Heck und kracht in Alonso, der vor ihm fährt, und sagt: ja, Alonso war schon schuld, der hat eingelenkt.
Der hat
ein bisschen, aber weil er einfach auf der Linie war. Und Alonso wurde einfach von dem Torpedo abgeschossen. Also Wahnsinn. Ja, also Alonso Ocon waren nie die größten Freunde, auch bei Aston ja schon nicht, bei Alpine nicht. Aber der Ocon hat eine Selbstwahrnehmung irre. Es gab auch keine Strafe für Ocon. Also ich fand das
find's auch sehr wild. Ja, ich muss auch sagen, also Esteban Ocon ist jetzt sowieso so ein Fahrer, den ich, der ist, ja, gehört irgendwie zur Formel 1 dazu, aber ist jetzt auch kein totaler Superheld, glaube ich. Aber der haut schon manchmal Sachen raus, da denke ich mir auch, dass er hat so ein bisschen, du hast gerade Torpedo gesagt, das finde ich eigentlich ganz passend, der hat so ein bisschen Daniel Kwiat-Vibes, so einmal irgendwie ein Podium geholt oder gewonnen und seitdem glaubt er auch gefühlt, dass er Contender wäre für Top-3-Teams und das ist er halt nicht. Also und er muss eher, wie du sagst, aufpassen, dass er sein Auto unter Kontrolle behält. Da hätte ihm ein bisschen Demut gut getan, glaube ich. Ich erinnere mich zum Beispiel...
Wenn du Emotionen sagst, okay, Fernando, aber sich danach dann noch hinzustellen und zu sagen, also absolut. Alonso schuld war es, das ist halt, es gibt ja diverse Onboard-Aufnahmen und Winkel und hast du nicht gesehen, ist einfach Schmarrn.
Und worauf ich auch hinaus möchte, ist, also es war ja auch im vorletzten Rennen, da hat er ja irgendwie so großspurig auch im Radio angekündigt, tell the Haas, I think, I'm coming oder sowas, zum Überholen halt. Und ich denke mir halt so, also das ist schon lustig und das ist auch alles Entertainment. Wäre cool, wenn es von einem Top-5-Fahrer kommt. Aber wenn es halt so ein Platz-11-Fahrer sagt, dann finde ich das immer so ein bisschen, ja, mach mal halblang. Aber
Esteban Ocon muss man immer sagen, er hat einen Grand Prix gewonnen und egal, was da jetzt noch passieren wird, das will ihm keiner mehr nehmen.
Ja, das ist die Moritz-Steidel-Einstellung.
Nee. Nein, aber ich meine, du musst Beispiel, ich meine, du weißt, ich mag den Nico sehr gerne, Hülkenberg, aber er stand eben noch nie auf dem Podest und dann gibt es halt Fahrer wie Ocon, wo ich jetzt nicht sagen würde, dass die besser sind unbedingt als Nico, aber die haben halt einen Grand Prix-Sieg.
Klar, natürlich. Das bleibt ihm auch unbedarft. Ansonsten, ich glaube, an diesem Wochenende ein Fahrer, den man schon auch positiv erwähnen sollte, oder zwei Fahrer sind zum einen Lance Stroll, der auf Platz 5 landet im Rennen, wichtige 10 Punkte für sich einfährt, viel Shit abbekommen, irgendwie auch sehr viel ja, jetzt nicht unter der Gürtellinie, aber schon so in Richtung, ja, sollte jetzt mal langsam raus aus dem Grid. Ich glaube, es würde ihn jetzt niemand groß vermissen. Wir alle wissen auch, warum er dort ist, aber man muss ihm dann auch zugutehalten, wenn er mal abliefert im Aston Martin, ist er Fünfter geworden. Das tut Aston Martin auch in der Fahrerwertung sehr gut.
Absolut, ja. Ja, also Stroll ist ja auf P3 auch gefallen im Qualifying. Auch wie gesagt, alle, die schnelle Runde setzen konnten, so wie Verstappen, Leclerc und bei der Aston Martins, ja, hat es gut gemacht. Fünfter, top. Und ja, weiter geht's.
Und der andere Fahrer, den ich noch hervorheben wollte, war Yuki Tsunoda, der im Rennen Neunter geworden ist und im Sprint Sechster. Das heißt, er holt sich 5 Punkte. Und die tun sowohl ihm persönlich sehr, sehr gut, alleine weil er halt mal einen Erfolg hat, aber auch in der Fahrerwertung. Da klettert er nämlich vor Valtteri Bottas und Nico Hülkenberg und kommt ein bisschen ran an Alex Albon. Bisschen.
Ja, für Alpha Tauri war das ein extrem wichtiges Wochenende, weil die vor Alpha sind auf dem 8. Platz und noch 7 Punkte auf Williams haben. Und das ist dann ja schon, da geht es dann wirklich um viel Geld. Alles, was davor ist mit Alpine, ist gar nicht mehr machbar. Nee. Aber 7. könnten sie noch werden. Vor allem, weil Williams ja wirklich eine One-Man-Show ist mit Albon, der leider sein Auto ja abstellen musste dann. Aber Logan Sargeant ist 11. geworden. Gut, der Haas ist auch kein wirklicher Konkurrent, der war 12. Gerade und Piastri hatten ja ein beschädigtes Auto. Plus One mit so einem Two Laps dahinter. Da muss man einfach sagen, bei Sargeant, der hat das Qualifying-Duell gegen Albon, steht 20-0. Ja, ich glaube, wir müssen mir nicht sagen. Was ich kurz noch ansprechen wollte, ist zwei Sachen. Yuki Tsunoda, gibt es das Gerücht, dass er eventuell zu Aston Martin wechseln könnte? Irgendwann, 2026, weil Honda ja da einsteigt bei Aston Martin und Japaner ja gerne auch einen japanischen Fahrer sehen würden. Und das würde sich ja wieder anmieten. Und zweites Thema ist Mercedes. Toto Wolff sagt, das war das schlechteste Wochenende seit 13 Jahren. Ich meine, die übertreiben natürlich immer ein bisschen, aber Mercedes war schon wirklich dunkel. Wir hatten das ganze Wochenende mit Überhitzung zu kämpfen mit dem Reifen. Hamilton, gefeierter Held in Brasilien, lief es nicht so toll. Acht hast du schon erwähnt. Russell musste sein Auto abstellen. Bei Mercedes, der letzte Mercedes-Sieg war 2022 in Brasilien. Wir haben jetzt noch zwei Rennen. Ich glaube nicht, dass die noch ein Rennen dieses Jahr gewinnen werden.
Glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Vielleicht noch ein Satz zum Thema Yuki Tsunoda und Aston Martin. Es gibt natürlich Ayumu Iwasa in der Formel 2, der auf Platz 3 dort aktuell steht, der sicherlich nochmal eine Saison fahren wird in der Formel 2, sofern er das Geld hat. Aber Yuki hat jetzt natürlich dreimal Punkte geholt in Folge, das ist stark. Jetzt müsste man seine persönliche Statistik nachschauen, was ich jetzt einfach mal fix mache.
Ich glaube, der war Vierter, das war seine beste Platzierung in Abu Dhabi 2021.
Ah, ich meine eher, wie viele Rennen in Folge er Punkte geholt hat. Das ist nämlich auch das erste Mal in seiner Geschichte. Dass er, wenn ich mir jetzt hier nicht verschaue, 4 Rennen in Folge Punkte holt. Das will ich nochmal nachprüfen, will ich nochmal nachreichen. Außer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr wisst es besser, dann schreibt uns gerne, Moritz, zum Beispiel auf
@lightout_F1BoxenTalk.
Ja. Ist Quatsch. Okay, ich nehme alles zurück. Ich bin in der Zeit verrückt. Schade, aber nichtsdestotrotz hat er gut gemacht. hat er trotzdem gut gemacht und hat einen aufsteigenden Stern, wie man im Englischen sagen würde, aber nichtsdestotrotz ja, sehe ich ihn jetzt noch nicht bei so einem guten Auto wie Aston Martin, falls die das halten.
Naja, so gut ist er mittlerweile auch nicht.
Ja, also, gut, aber zumindest mal Aston, möglich,
wie man ja in Großbritannien sagt. Naja, aber ich glaube, wir können eigentlich das Rennwochenende fast schon abhaken, außer du hast noch irgendein Thema, was wir besprechen können, wollen oder müssen.
Naja, also was ich grundsätzlich vielleicht noch besprechen wollen würde, ist auch mit Blick jetzt auf den Las Vegas Grand Prix, der jetzt am kommenden Wochenende ansteht und auf den die Formel 1 gefühlt seit übernächstes Wochenende ansteht und auf den die Formel 1 so seit gefühlt 5-6 Monaten sehr stark hinfiebert. Ich hatte jetzt die letzten zwei Rennen schon ein bisschen das Gefühl, dass die Saison zu lang wird. Also ich habe es vorhin beim Einstieg schon gesagt und ich finde, man merkt es auch, wenn man so über Social Media scrollt. Also ich bin natürlich hauptsächlich im Deutschen unterwegs, aber schon auch auf dem Formel-1-Kanal zum Beispiel. Das ist ein bisschen zu viel Content, auch zu viel eben mit diesen Sprintrennen. Du bist ja auch großer Kritiker. Da passiert schon wahnsinnig viel und da ist auch sehr viel redundant, finde ich.
Ja, es ist weil wir auch so ehrlich sein müssen, es ist ja nicht mehr spannend. Also ich meine, ja, genau. Wer jetzt Zweiter wird in der Konstrukteurs-WM oder in der Fahrer-WM, das interessiert uns, das interessiert jetzt aber sonst niemanden. Und ich glaube, auch im Lewis Hamilton ist es relativ egal. Das ist das Problem, das kann man jetzt aber nicht Red Bull ankreiden oder auch nicht der Formel 1. Das ist einfach in der Natur des Sportes so. Ja, es ist zu viel. Es ist einfach viel zu viel. Es sind auch viel zu viele Regeln. Jetzt haben wir diese neue Regel mit der Boxenausfahrt, dass man da nicht bummeln darf. Sprich, dann haben andere Fahrer gefährlich die anderen Fahrer in der sehr langen Boxenausfahrt in Brasilien überholt. Links musstest du, wenn du langsamer bist, und rechts konntest du überholen. Einige Fahrer, wie ich glaube, es waren, ich krieg's auch nicht mehr ganz zusammen, weil es eben am Freitag war, auch da merkt man, man weiß es jetzt schon nicht mehr, Russell, Gasly und ein dritter Fahrer, ich glaube, es war Ocon, dann nagelt mich da nicht mehr fest, aber die beiden waren es auf jeden Fall, die waren zu weit mittig, sodass rechts eine Gefahr war und irgendwelche Regeln, die dann ja aus dem Boden sprießen und dann gibt's nachträglich wieder Strafen, wo das Qualifying-Ergebnis schon steht und dann kommen Stunden später irgendwelche überarbeiteten Ergebnisse und Anhörungen und was weiß ich was. Es ist zu viel Regulierung und es sind auch in meinen Augen zu viele Rennen, beziehungsweise ich glaube nicht zu viele Rennen, es ist einfach zu viel drumherum, wenn auch noch die Spannung fehlt. Und jetzt kommt die Krönung in Las Vegas, wo am Mittwochabend schon ein Riesenevent ist, eine halbe Stunde mit irgendwelchen Acts, wo die Fahrer dann einzeln aufgerufen werden, am Donnerstag das Training, am Freitag das Qualifying, am Samstagabend, deren Zeit, bei uns ist es ja um plus 8 Stunden, glaube ich, plus doch 8 oder 9 Stunden, Zeitverschiebung, das Rennen, ich habe da wirklich Angst vor Las Vegas, dass es zu viel von allem wird, dass man sich fast wieder auf Abu Dhabi freut.
Ja, genau, gut, aber wir werden es nicht ändern können. Unser kleiner Formel-1-Rant zum Abend hin. Das Rennen wird in Deutschland zu sehen sein, also mitteleuropäische Zeitzone, Sonntag, 19. November um 7 Uhr morgens. Also für alle Frühaufsteher, ähnlich zu den guten alten Australien-Zeiten. Es ist ja dann aber ein
Nachtrennen. Es ist ein Nachtrennen, ja, genau. Die starten um 22 Uhr in Las Vegas.
Genau.
Oder weiß nicht, vielleicht tritt da vorne mit IM auf oder weiß nicht.
Ja.
Journey mit Don't Stop Believin' und vielleicht gibt es auch mitten im Rennen eine Unterbrechung, wie die Halftime-Show. Ja, dein geliebter NFL-Sport.
Der stark beliebte. Sehr beliebt bei uns ist tatsächlich die Rubrik Fragespiel, in der sich endlich eine Wachablösung abzeichnet. Ich möchte es ja nicht beschreien, ich will es ja nicht jinxen, aber es sieht gut aus, liebe Leute, die ja hauptsächlich mit mir mitfiebern. Das sagen zumindest unsere Statistiken. Es steht 28-22 für mich. Wir haben noch zwei Rennen, beziehungsweise mit heute dann drei, plus ein paar Sonderfolgen. Moritz, hebt die Hand.
Ich wollte noch eins sagen. Ja, ich habe nämlich jetzt von mehreren Zuhörerinnen und Zuhörern gehört, dass du mich immer so komische Fragen stellen sollst. So, wer ist in der Liste danach? Wo, also so nur damit es halt irgendwie kompliziert wird, sondern stell mal gescheite Fragen bitte.
Ja, aber da muss ich leider, als wehrhafter Mensch muss ich natürlich gleich zurückschießen.
Nicht irgendwelche alternative Fakten.
Das ist Moritz Steidels Mission die letzten drei Ausgaben gewesen, Freunde. Hört sie nach, wenn es sein muss. Genauso hat der Mann auch seine drei Titel geholt. Ich will das ja auch nicht, Leute. Ich will ja auch, dass wir hier einen fairen Wettkampf haben, aber glaubt mir, nach 15 Jahren Wettkampf mit Moritz weiß ich, man schlägt ihm am allerbesten mit seinen eigenen Waffen. Ich habe heute leider auch noch mal so eine Frage, aber ich nehme es natürlich gerne mit auf. Also ich werde es dann in Zukunft anders formulieren.
Okay.
Gut. Moritz, 28-22 in unserem Fragespiel, in dem wir uns jeweils zwei Fragen stellen, eine leichte, eine schwere. Die schwere gibt zwei Punkte, die leichte gibt einen Punkt. Und du darfst dir wie immer deine erste Frage aussuchen.
Einmal die schwere, bitte.
Genau, eine wunderschöne Listenfrage. Max Verstappen steht bei 95%, wenn es um die Conversion geht, was Podiumsplatzierungen in einer Saison angeht. Wir haben vorhin schon gesagt, er hat diesen Ascari-Rekord da gebrochen mit Siegen. Mir geht es jetzt aber nicht um Siegen. Ja, also er hat in 95% der Rennen hat er ein Podium geholt.
Achso,
ja. Also er hat, um es mal anders zu sagen, von 20 Rennen 19 Mal das Podium geholt.
Okay. Ja. Michael Schumacher, einmal nicht in Singapur.
Genau, einmal nicht. Michael Schumacher hat es 2002 besser geschafft. Der hat 100% geholt. Der ist immer aufs Podium gefahren 2002. Und jetzt ist meine Frage, welcher Fahrer kommt danach? Wenn man jetzt so ein Podium bauen würde, Schumacher ganz vorne, Verstappen kann schon nicht mehr Erster werden, ist aktuell Zweiter. Welcher Fahrer ist Dritter? Das ist A, Lewis Hamilton, B, Sebastian Vettel oder C, Jim Clark. Also wer hatte am Ende die beste Performance, was Podiumplätze angeht in einer Saison?
Ja, Lewis Hamilton. Ich sage Lewis Hamilton.
Das ist leider falsch. Er teilt sich da sozusagen den vierten Platz mit Sebastian Vettel. Die haben beide von 19 Rennen 17 Rennen Podium geholt. Und Jim Clark hat von 10 Rennen 9 Podiumsplätze geholt und ist damit knapp hinter Max Verstappen auf Platz 3.
Nun gut, deine schwere oder eine leichte Frage?
Ich hätte gerne meine leichte Frage als erstes.
Okay, das ist mal wirklich eine witzige Frage. Und zwar hat Max Verstappen im Cockpit sein Lieblingslied gesungen.
Ja.
Nur, was ist das? Es ist A, Green Green Grass of Home von Tom Jones. Es ist B, Animals von seinem Spätzle Martin Garrix. Oder C, Hate is a Nacht von Goose Mervis. Also der niederländische Grönemeyer.
Ich glaube, es ist von Martin Garrix Animals.
Ist leider falsch. Es ist Green Green Grass of Home von Tom Jones. Das hat er gesungen. Das haben sie in Katar auch gespielt. Weil er hat das immer mit Jos Verstappen auf der Heimfahrt gehört.
Krass.
Okay. Fun Fact. Ja.
Ein guter Fun Fact. Okay, gut. Dann bleibt es beim 28-22 und du bekommst jetzt deine leichte Frage.
Bitte.
Und zwar habe ich mir da gedacht, das ist doch jetzt mal ganz nett. Wir fahren jetzt in Las Vegas. Es ist der dritte Preis in den USA, der dritte große Preis in den USA. Wir wissen alle, wer den ersten gewonnen hat. Wir wissen alle, wer den zweiten gewonnen hat. Aber kannst du mir auch sagen, wer die schnellste Rennrunde im letzten USA Grand Prix gefahren ist? Also in dem vor ein paar Wochen. Auf dem Circuit The Americas.
Ja, kommen da noch Antwortmöglichkeiten?
Oder? Achso, ja, okay. ist es A, Max Verstappen, B, Lando Norris oder C, Yuki Tsunoda?
Ah, es ist, glaube ich, Yuki Tsunoda, weil er keine Punkte dafür bekommen hat. Ja, oder er hat einen Punkt bekommen, ja, doch. Ja, ist auch richtig, ne? Danke.
Es ist Yuki Tsunoda. Er hat auch einen Punkt dafür bekommen.
Ja, genau, er hat einen Punkt bekommen.
Sagen wir, du kriegst einen halben Punkt, weil du hast es ja dann eigentlich auch nur halb richtig beantwortet.
Nee.
Gut, 28-23.
So, ja, jetzt sind das schon. Und zwar deine schwere Frage lautet wie folgt. Welchen Rekord hat Fernando Alonso durch Platz 3 in Sao Paulo eingefahren? Es ist A, die meisten Podien an einer Rennstrecke, B, das engste Zielfinish der Formel-1-Geschichte oder C, die längste Distanz zwischen letztem Podium und eben diesem Podium in Sao Paulo.
Ja, das könnte gut sein. Ja, aber kann ich mir eigentlich... Also es hat jetzt aber nichts mit Sao Paulo zu tun, die dritte Option. Also das ist jetzt unabhängig von Sao Paulo einfach die längste Strecke zwischen zwei Podiumsplätzen.
Ja, genau. Kann auch Bahrain sein.
Für dich so eine kleine Thinker-Aufgabe zwischendurch und auch an alle Hörer, während ich überlegen muss, heißt es Podienplätze oder Podiumsplätze?
Das stimmt.
Also ich würde mal sagen, das wäre mir ein bisschen zu billig. Ich glaube, es gibt einen Fahrer bestimmt, der irgendwie nach 6 Jahren zurückgekommen ist und nochmal ein Podium geholt hat. Deswegen das glaube ich nicht. Das engste Fotofinish...
Na gut, der kann ja auch 2005 das letzte Mal auf dem Podium gestanden haben. Das ja, eben. 18 Jahre, ja.
Ja, aber so verstehe ich ja die Frage. Also das stimmt schon. Das wäre ja, genau. Ja. Nee, deswegen glaube ich es nicht. Also das wäre mir innerhalb von einer Saison, ist mir zu eng. Ja, genau, engstes Fotofinish. Was war das erste?
Meistens Podium an einer
Strecke. An einer Strecke. Ja, das ist eher so ein Lewis Hamilton-Rekord oder Sebastian Vettel-Rekord, glaube ich. Dafür war er dann auch nicht so konstant. Ich sage, es ist das zweite, das engste Fotofinish in der Geschichte der Formel 1.
Leider falsch. Das ist das Podium-Ding, oder? Die meisten Podien an einer Rennstrecke. Er ist 9-mal aufs Podium gekommen in Interlagos, hat dort aber noch nie gewinnen können.
Ja, unfassbar.
Und 2 Weltmeistertitel klar gemacht.
Toll.
Und 1 verloren.
Toll.
Ja.
Ich glaube, den hat er nicht verloren. Den hat Timo Glock für ihn verloren und Lewis Hamilton gewonnen vor allem.
Ja gut, den kann man auch noch werten, dass er den verloren hat, aber 2007 hat er ihn verloren.
Ach so, meinst du, ja.
Und 2012, das war jetzt aber mein Ding, wo er gegen Vettel verloren hat. Ja.
Alles klar.
Er eigentlich 2-mal verloren. Richtig.
Dann steht es jetzt 28-23.
Glock hat er verloren, da war er gar nicht mehr im Rennen. Da ging es Glock gegen Massa.
Naja, stimmt. Ja, ich habe Massa und
Raikön, Hamilton und Alonso und die McLaren-Piloten hatten die
Moritz, ist ja gut, du Klugscheißer.
Nicht den WM-Titel geholt.
Du gewinnst auf jeden Fall dieses Jahr, glaube ich, weiterhin keinen Titel. Es steht 28-23. 5 Punkte trennen uns noch, das ist eine ganze Folge. Ja. Ich sage ja nur, bei noch ausstehenden 2 Rennen.
Ja, aber machst du einmal 0 Punkte, ich hole die maximal an.
Ja, dann habe ich immer noch gewonnen.
Göttliche Mathe, ja.
Wir hören uns spätestens nach dem Las Vegas Grand Prix, vielleicht auch vorher. Wir müssen mal gucken, ob wir da eine Folge für euch aufnehmen
Daniel
können.
Daniel Gocci.
Ja.
War in Las Vegas, der könnte uns einiges noch
erzählen. Das wäre natürlich nett. Daniel Gocci, der Mann, weswegen wir so regelmäßig auch aufnehmen können. Wir werden sehen. Bis dahin wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine wunderschöne Woche. Verabschiede mich an der Stelle mit den Worten, dass ihr uns gerne folgen könnt auf allen relevanten Podcast-Kanälen, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Apple, Spotify, Deezer etc. Instagram haben wir schon angeteasert und damit verbleibst du mit den berühmten letzten Worten.
Mir bleibt eigentlich gar nichts, um mich zu sagen. Ich habe jetzt mal wieder einen Punkt geholt im Fragespiel und möchte es auch eben mit diesem Fragespiel beenden. Denn, ja, hier ist eine Nacht. Animals, also Green Green Grass of Home, mag Max Verstappen sehr. Aber auch ein Song, der in der Max Verstappen-Doku vorkommt, den ich immer in Spielberg gehört habe, möchte ich zitieren. Und zwar, Max Verstappen ist ein Kind von der Teufel.